ZIP FM
mit den Nachrichten.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM, dem Infomagazin der Freien Radios. Heute am 29. November, produziert von der Radiokampagne Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Julia Hartung. In der kommenden halben Stunde erwarten euch folgende Themen. Honduras 4 Jahre nach dem Putsch. Was bedeutet die Wahl des konservativen Kandidaten für das mittelamerikanische Land? Krankheits- und Genesungsvorstellungen nach der Jahrtausendwende. Wir sprachen mit Dr. Sabine Flick über Normierungseffekte psychotherapeutischer Praktiken. Außerdem werfen wir einen Blick in den deutschen Koalitionsvertrag und stellen fest, die Kriegspolitik wird weiter fortgesetzt. Und zuletzt fragen wir, was muss man tun, damit der private Rechner wenigstens einigermaßen sicher ist? Kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Am 24. November 2013 fanden in Honduras Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Mit einem Drittel der Stimmen hat sich der konservative Politiker Juan Hernández gegen Xiomara Castro, die Kandidatin der linksgerichteten Partei Libre, durchgesetzt. Im Folgenden versuchen die Honduras-Expertin Daniela Dressig und Rita Trautmann, den Hörerinnen von Radio Onda, einige grundlegende Informationen zur Entwicklung in Honduras zu vermitteln. Das Interview wurde am 27.11. noch vor der endgültigen Stimmenauszählung geführt. Wir senden einen Ausschnitt aus der insgesamt 60-minütigen Sendung. Zunächst spricht die Aktivistin der Organisation Menschenrechtskette Honduras über das Zwei-Parteien-System des Landes.
Was ich aber auch nochmal ganz wichtig finde zu erwähnen, weil nicht alle kennen jetzt nun das politische System oder Honduras auch, dass natürlich zum ersten Mal in diesen Wahlen seit mehr als 100 Jahren dieses wirklich sehr verfestigte Zwei-Parteien-System aufgebrochen wurde. Das kann man ja wenigstens als kleinen Erfolg schon mal sehen, dass durch die neu gegründete Partei 2011 die Libre jetzt ein neuer Akteur sozusagen in dieser Parteien-Szene in Honduras dazugekommen ist und halt die Liberalpartei jetzt auch ja in den Hintergrund getreten ist bei diesen Wahlen.
Also seit langer, langer Zeit gab es quasi einen Regierungswechsel jeweils nur zwischen der Nationalpartei und der Liberalen Partei. Und du würdest das jetzt schon als Aufbrechen dieses Zwei-Parteien-Systems begreifen, dass quasi an zweiter Stelle Libre liegt.
Bisher waren es wirklich immer nur die Liberale oder die Nationale Partei. Und jetzt ist die Libre noch dazu gekommen. Es gibt ja noch andere kleinere Parteien, aber die sind jetzt in dem jetzt erstmal nicht so wichtig.
Und man kann sagen, beide waren sehr konservativ, die Nationalpartei und die Liberale Partei. Ne? Könnt ihr das noch ein bisschen beschreiben? Vielleicht, was ist anders an der Liberalen als an der Nationalen?
Also im Grunde genommen unterscheiden sich beide Parteien nicht. Sie haben sich mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt gegründet und haben beide Vertreter der Oligarchie drin. Die Konservative, also die Nationale Partei, hat noch mehr den Hang zu den Militärs oder mehr Verbindung als die Liberale, aber von der Politik unterscheiden sie sich im Grunde genommen nicht. Deshalb war es auch, sag ich mal, relativ egal, bis zu dem Zeitpunkt, als Zelaya die Wahl gewonnen hat, ob jetzt die Liberalen oder die Nationalen an der Macht sind.
Vielleicht müssen wir mal einen Rückgriff noch machen, auch auf die Geschichte von Zelaya. 2005, glaube ich, wurde Zelaya gewählt als Präsident und eigentlich war er ja kein Linker, wurde aber 2009 weggeputscht, weil er Reformen, Arbeitsschutzrecht zum Beispiel durchgesetzt hat. Seitdem ist die Situation in Honduras ja von massiver Repression geprägt und auch nicht besser geworden. Wollt ihr das noch ein bisschen beschreiben? Zum Beispiel Journalistenmorde. Meines Wissens sind um die 30 Journalisten ermordet worden seit diesem Putsch im Jahr 2009. Und die Möglichkeiten für eine politische Opposition, also zum Beispiel für diese Neugründung von Libre, findet unter ganz schwierigen Bedingungen ja auch statt.
Ich würde erstmal noch mal ganz kurz zu Zelaya was sagen. Ich glaube, das war so eine politische Konjunktur, als er auf einmal dazu gekommen ist, sich zur Linken zu zählen. Es gab eine große Annäherung zu den Alba-Staaten, das darf man nicht vergessen. Es wurde dann halt auch ein Abkommen unterzeichnet, dass sozusagen Honduras zu den Alba-Staaten mit eintritt. Und der hat schon sehr viele, wirklich sehr fortschrittliche Reformen auf den Weg gebracht in seiner Zeit. Man darf aber auch nicht vergessen, der war ziemlich isoliert zum Schluss. Der hat nur noch per Dekret regiert in seiner Regierungszeit. Es war eigentlich absehbar, dass sowas auch passieren würde, als er dann die verfassungsgebende Versammlung nachgefragt hat, das Volk, ob sie denn sowas möchten. Und das war dann halt auch nochmal der Moment, wo es dann zum Putsch kam am 28. Juni 2009.
Ich denke, die Putschisten haben auch nicht damit gerechnet, dass so eine große Widerstandsbewegung sich relativ schnell formiert. Und das war eine Widerstandsbewegung, die breite Teile der Bevölkerung umfasst hat. Also es waren soziale Bewegungen da, Gewerkschaften, Indigene. Also das war eine unglaubliche Kraft. Und daraus ist dann ja auch die Livre-Partei entstanden. Dennoch hat die Regierung Lobo, die sich ja eigentlich als Versöhnungsregierung bezeichnet hat, die Menschenrechte fast, also noch stärker als kurz nach dem Putsch auch mit Füßen getreten. Journalistenmorde, Menschenrechtsverteidigerinnen wurden umgebracht, enorme politische Repressionen gegen Widerstandspersonen, gegen Personen aus den indigenen Organisationen. Das ist ein Klima der Angst, was da geschaffen wurde, ja, was sich wahrscheinlich jetzt auch fortsetzen wird.
Und die Regierung Lobo ist, glaube ich, im November 2009 dann unter fragwürdigen Bedingungen gewählt worden, also wenige Monate nach dem Putsch, und setzt quasi diese Politik fort. Also im Prinzip ist es seit vielen, vielen Jahren der erste Putsch in Lateinamerika wieder gewesen, der erst zögerlich dann aber doch akzeptiert wurde international und durch diese Wahl von Lobo dann wieder legitimiert wurde auf eine bestimmte Art und andauert. Ne? Eigentlich sind es Bedingungen, die keinem demokratischen Staat irgendwie entsprechen. Die Situation insgesamt in Honduras, vielleicht sollte man das hier noch an der Stelle kurz erwähnen, ist von extremer Brutalität geprägt. Die Mordrate ist die höchste weltweit, soweit ich weiß. Und zwar nicht nur wegen Morden an Oppositionellen, sondern Honduras zum Beispiel ist inzwischen ja auch zur größten Drogenroute geworden, von Süd nach Nordamerika. Dort gibt's Lagerplätze inzwischen für Drogen auch. Und die sozialen Kämpfe, also die Kämpfe der Indigenen, da werden ja auch viele Landarbeiter verfolgt und ermordet, ne?
Dazu möchte ich einfach noch sagen, diese ganzen letzten 4 Jahre unter dem de facto Präsidenten Lobo kann man schon bezeichnen, dass wirklich er so Honduras open for business gemacht hat. Er hat wirklich all in diesen letzten Jahren die Gesetze eingebracht, was halt wirklich eine wahnsinnige, auf ein neoliberales Wirtschaftssystem ausgelegte Politik sozusagen darstellt, auf extraktivistische Vorgehensweisen. Es geht wirklich um Ressourcen, es geht um Monokulturen im Norden, es geht natürlich auch um Agrosprit, es geht um Minen, es gibt die Vergabe von und Privatisierung von Flüssen zum Beispiel, auch an transnationale Unternehmen. Und da haben wir halt jetzt heutzutage wahnsinnig große Landkonflikte, zum Beispiel in Rio Blanco. Das war ja sehr ganz oft auch in letzter Zeit in den Medien, dass halt diese Landkonflikte, dass sich die Indigenen da aufnehmen. Das ist ihr Land. Sie wurden nicht gefragt. Da wird auch internationales Recht verletzt. Zum Beispiel der honduranische Staat verletzt die Konvention 169 der ILO. Und das sind halt einfach wirklich die letzten 4 Jahre geprägt durch ein neoliberales Wirtschaftssystem und durch wahnsinnig hohe Menschenrechtsverletzungen, die einfach wirklich auch daraus aufgrund dieser Interessen resultieren.
Vielen Dank an Radio Onda für diesen Beitrag. Wir empfehlen an dieser Stelle, die gesamte Sendung nachzuhören unter www.npla.de. Das Wort Frieden taucht erstmals seit mindestens 15 Jahren in den Überschriften des deutschen Koalitionsvertrages überhaupt nicht mehr auf. Dies sei ein eindeutiges Anzeichen für eine aufrüstungs- und kriegsoffene Politik, sagt Rainer Braun, Sprecher der Kooperation für den Frieden. Im folgenden Interview, geführt von Dietmar Freitsmiedl, Radio Lora München, brandmarkt der Aktivist den Koalitionsvertrag als aus friedenspolitischer Sicht verantwortungslos.
Dies bedeutet, dass dieser Koalitionsvertrag kein absoluter Rückschritt ist bei einer auch nur minimal an Frieden ausgerichteten Politik. Am deutlichsten wird das zum Beispiel bei den Atomwaffen, deren Abzug von deutschem Boden entgegen eigenes Parlamentsbeschlusses des Deutschen Bundestages von 2010 nicht mehr gefordert wird. Das kann im Umkehrschluss nur heißen, dass man der Modernisierung der Atomwaffen und der weiteren Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Deutschland positiv gegenübersteht. Das ist ein politischer Skandal, den man anprangern muss. Das Gleiche gilt für die Frage, geht vom deutschen Boden Frieden aus? Was heute auch heißt, geht vom deutschen Boden Abrüstung aus? Abrüstungsschritte sind nicht vorgesehen. Stattdessen geht die so weit, dass jetzt eine europäische Drohne positiv erwähnt wird und dass mit dem Gespenst einer europäischen Armee im Koalitionsvertrag hantiert wird.
Passt das dann nicht auch ganz gut, dass ja jetzt im kürzlich veröffentlichten Rüstungsexportbericht drin stand, dass der beste Handelspartner in Kriegswaffen Saudi-Arabien ist?
Also wir liefern entgegen unseren eigenen Grundlagen Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete. Der Rüstungsexportteil zeigt nur, dass diese Regierung sich auf ihre Fahnen geschrieben haben, deutsche ökonomische Interessen hegemonial überall zu vertreten. Dieses deutsche Interessen tauchte in diesem Koalitionsvertrag in einer Dynamik und einer Deutlichkeit auf, wie sie andere Regierungen vorher eher verschweigend und verschwiegen vorangetrieben haben.
Das gab ja in den 90er Jahren und auch in den letzten Jahren immer noch einen Skandal, wenn jemand von deutschen Interessen statt von Demokratie und Menschenrechte gesprochen hat. Was ist da passiert, dass das plötzlich so leicht von den Lippen geht?
Ich glaube, es haben sich zwei gefunden, die immer für Interessen eingetreten sind. Und dieses ist ganz deutlich in diesem Koalitionsvertrag formuliert. Und angesichts der Entwicklung der letzten Jahre haben einfach bestimmte Worte, sind nicht mehr notwendig, sie als Schutzfunktion zu gebrauchen. Interessant ist ja, dass man schamhaft hinter jedes Mal Interessen immer gleichzeitig noch Werte schreibt. Und da Werte meint man dann ja wohl, dass man irgendwann auch nochmal drüber nachdenkt, ob sowas wie Menschenrechte und Solidarität auch noch eine Rolle spielt.
Wie will denn die Friedensbewegung dagegen angehen?
Also erstmal müssen wir natürlich selbstkritisch sagen, dass über unsere Mobilisierungsfähigkeit wir auch noch intensiv weiter nachdenken müssen. Ich glaube, das Erste ist, dass wir uns Klarheit darüber verschaffen, was dort überhaupt formuliert worden ist. Dazu muss man diesen Koalitionsvertrag in den verschiedenen Abschnitten auch nochmal genauer angucken. Wir haben noch überhaupt nicht über den ganzen Dual-Use-Abschnitt geredet. Wir haben auch gar nicht darüber geredet, dass Interventionspolitik oder Militär als letztes Mittel fortgeschrieben wird. Es gibt eine ausführliche Passage zur inneren Militarisierung. Auch das so offen wie selten zuvor, also was Schule und Hochschule angeht, eine Attraktivitätskampagne für die Bundeswehr. Also es gibt noch vieles, was man sich genauer anschauen muss. Ich glaube, dass man dann sich als Friedensbewegung auf ein Aktionsprogramm verständigen sollte in den unterschiedlichen Kreisen, mit dem man gemeinsam abgestimmt, aber durchaus mit unterschiedlichen Schwerpunkten bei den verschiedenen Organisationen gegen diesen Koalitionsvertrag angeht und ihn zu Aktionen, zu verstärkten Aktionen kommt. Und ich denke, dass wir auch wieder darüber nachdenken müssen, wie es uns gelingt, zentrale, große Aktionen hinzubekommen. Und aus meiner Sicht nach hat eine wirklich wichtige Bedeutung, nicht nur, weil es das 50-jährige Jubiläum ist in Häkchen, sondern weil es auch die erste Antwort nach der Regierungsbildung hat natürlich auch die Münchner Sicherheitskonferenz und die Proteste gegen diese Sicherheitskonferenz.
Vielleicht noch ein Wort zu den Menschen hierzulande. Wenn man Umfragen liest, dann ist ja immer eine große Mehrheit zum Beispiel gegen den Krieg in Afghanistan oder wenn gefragt wird, ob denn deutsche Truppen oder Verbände oder Luftüberwachung in den Konflikt in Libyen hätten intervenieren sollen, ist auch da eine deutliche Bevölkerungsmehrheit dagegen. Trotzdem lässt sich eigentlich diese Kriegsfeindschaft, die ja hier vorhanden ist, lässt sich nicht in den Wahlergebnissen ablesen. Warum ist das so?
Also erstmal muss ich sagen, wenn ich mir die deutsche Geschichte angucke, bin ich sehr froh, dass es eine solche kriegskritische Grundstimmung und Grundhaltung in der deutschen Bevölkerung gegeben hat. Wir haben nächstes Jahr den 100-jährigen Beginn des Ersten Weltkrieges. Und wer sich mal die Bilder angeguckt hat, wie damals eine Bevölkerung ihre Soldaten jubelt in den Krieg verabschiedet hat, ich bin sehr froh, dass diese kriegskritische Stimmung gibt und die andere Seite, inklusive der neuen Regierung, will ja genau dieses verändern. Das zweite ist, für die Menschen in diesem Land gibt es, glaube ich, näher liegende und wichtigere Fragen, auch wenn wir beide das möglicherweise anders sehen, die zu bestimmten Wahlverhalten, Wahlentscheidungen führen. Und ich kann es auch nicht umhin zu sagen, die Attraktivität der Opposition hat auch noch Grenzen der Ausstrahlung. Also auch hier ist noch was notwendig. Plus, solange es eine nicht aktive, ausstrahlungsfähige Friedensbewegung gibt, wird es wahrscheinlich bei einer solchen Situation, wie Sie sie eben gerade beschrieben haben, bleiben. Von daher gibt es verschiedene Faktoren, die verändert werden müssen. Und ich bin eigentlich optimistisch, wenn ich mir jetzt so die Reaktion, auch die doch sehr ähnliche Reaktion von Oppositionskräften und Friedensbewegungen auf diesen Koalitionsvertrag sehe, dass sich da was Neues zusammen entwickelt, das in der Lage ist, auch das Klima in diesem Land weiterhin in Richtung Frieden zu beeinflussen.
Der Gesundheitsreport der DRK von 2013 berichtet, dass psychische Erkrankungen erstmals an Platz 2 aller Erkrankungen liegen. Immer mehr Menschen machen Psychotherapien und haben mit psychotherapeutischem Wissen in unterschiedlichen Kontexten Kontakt. Radio Korax Halle sprach mit Dr. Sabine Flick über Krankheits-, Gesundheits- und Genesungsvorstellungen von PsychotherapeutInnen. Sie hält im Rahmen der Vortragsreihe AK Queer Einsteigen ein Referat zum Thema Psychotherapie und Heteronormativität.
Ich bin ja Soziologin und in der Soziologie gibt es in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Diagnose, dass sich quasi generell eine Kultur des Therapeutischen ausdehnt. Das heißt, nicht nur, dass konkret Psychotherapie an Bedeutung gewinnt, sondern dass psychotherapeutisches Wissen im Allgemeinen immer stärker verbreitet wird. Also durch Ratgeberliteratur, durch so Sachen wie zum Beispiel, also früh fing das schon an, dass plötzlich Psychotests in Frauenzeitschriften gemacht wurden. Also dass die Idee, dass man immer mehr Wissen über sich selbst anhäuft und aus diesem Wissen dann auch etwas für sich selbst ziehen kann, an was eigentlich eine therapeutische Idee ist, sich quasi verbreitet. Und das wiederum führt eben dazu, dass tatsächlich jede einzelne Person immer stärker auch von dieser Idee durchdrungen wird. Und das zieht sich sowohl in die Selbstverhältnisse als auch in Liebesbeziehungen zum Beispiel. Also dass man Liebesbeziehungen viel stärker nach so einem therapeutischen Ideal führt. Also dass man quasi sich in der Beziehung selbst verwirklichen will, in der Beziehung miteinander an sich arbeiten will und ganz viele Ideen, die eigentlich aus psychotherapeutischen Konzepten entlehnt sind. Und auf wen ich mich da theoretisch stark beziehe oder wer dafür sehr prominent ist, ist Eva Illouz. Die hat das eigentlich vor einigen Jahren schon mal so beschrieben. Die würde jetzt nicht von Subjektivierungsinstanz sprechen, weil Subjektivierung in dem Sinne theoretisch eigentlich von Foucault kommt. Aber im Endeffekt ist das Gleiche gemeint. Man könnte es auch Sozialisierung nennen. Nämlich, dass man immer stärker im Selbstwerden und im Selbstsein auf psychotherapeutisches Wissen rekurriert und psychotherapeutisches Wissen quasi sich verbreitet. Und vielleicht das noch als Ergänzung, dass tatsächlich aber die Nachfrage nach Psychotherapie auch steigt, also da gibt es belegen Zahlen und dass einfach extrem viele Leute Psychotherapie selber machen. Da wird es dann konkret auch das dazu beiträgt, Selbstverhältnisse zu verändern.
Das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum immer mehr Menschen eben Psychotherapien machen oder, sage ich jetzt mal, in Behandlung gehen. Mhm. Gibt es denn noch andere Gründe, warum das zugenommen hat?
Das ist tatsächlich immer noch so ein bisschen ungeklärt, was da eigentlich die Ursache ist, also was quasi zuerst kommt. Es gibt ganz viele Diagnosen und da würde ich mich auch erstmal anschließen, die sagen, es hat sehr viel was mit unseren veränderten Arbeitsbedingungen zu tun, also sozusagen einer Verschärfung, also einerseits Entwicklung in Richtung Prekarisierung, andererseits Entwicklung in Richtung Entgrenzung, die offensichtlich krankmachend sind. Da wäre es jetzt sehr kausal erklärt. Also das ist umstritten. Das kann man so immer noch nicht tatsächlich empirisch so richtig nachweisen. Es ist auch schwierig, das eben zu beforschen. Da läuft aber ganz viel dazu. Und die andere Diagnose wäre, dass im Allgemeinen psychische Erkrankungen einfach entstigmatisiert sind. Das heißt, dass die Bereitschaft auch bei jedem Einzelnen, sich selbst als gegebenenfalls psychisch krank zu definieren und mit so einer Idee auch zu einem Arzt zu gehen, einfach gestiegen ist. Also was früher vielleicht noch gerade auf dem Land dann eher körperliche Symptome waren, dass man, wenn es einem nicht gut ging, eher so, Psychosomatosen hatte, das verändert sich sozusagen immer mehr. Und Das Ganze hängt auch ganz stark damit zusammen, dass es auf jeden Fall medial eine große Aufmerksamkeit für diese Themen gibt. Also es ist ja mittlerweile schon, gehört ja schon fast zum guten Ton, quasi ein Burnout zu haben. Mhm. Und wenn man da irgendwie im Lichte der Öffentlichkeit steht, das auch öffentlich zu bekennen und sich dazu zu verhalten oder eine Depression. Also das sind sozusagen Veränderungen in der Akzeptanz und in der Wahrnehmung, die sich dann wiederum darin niederschlägt, dass immer mehr Leute auch das für sich als Selbstdiagnose annehmen können. Und es ist sozusagen sowohl bei den Krankenkassen als auch bei den Psychotherapeuten selbst so ein bisschen umstritten, ob man tatsächlich davon sprechen kann, dass Störungen zunehmen, also ob die Leute wirklich kränker sind quasi als früher, also das Leiden am Kapitalismus, um es jetzt vielleicht mal so zu sagen, größer geworden ist, oder ob es nur eine veränderte Wahrnehmung ist. Da bin ich selbst auch sozusagen zurückhaltend. Man kann allerdings nachweisen, dass die Arbeitsbedingungen nicht gerade gesundheitsfördernd sind. Also so könnte man es auf jeden Fall einschränken. Also die allgemeinen Entwicklungen in der Arbeit tragen dazu bei, dass es sich auf jeden Fall verschlechtert. Man kann es halt eben nicht ganz klären, ob es auch wirklich die Ursache ist.
Die Arbeit ist ja ein großer Bereich im Leben eines Menschen, ne? Also wir müssen uns ja irgendwie finanzieren und das wirkt sich ja dann auch wieder aus auf das Liebesleben, ne? Auf das Familienleben, auf den Alltag halt, wenn es da eben nicht gut läuft, hat das immer irgendwie auch Auswirkungen auf die anderen Bereiche im Leben. Und ich frage mich dann jetzt eben auch, wie entscheiden denn Psychotherapeutinnen, was jetzt wirklich behandelt werden muss, oder muss es jetzt eine Therapie sein oder gibt es da vielleicht auch was anderes? Wo wird da die Grenze gesetzt und wo gibt es da einen Maßstab?
Was sozusagen eigentlich so die Richtlinien der Therapeuten selber sind, das orientiert sich immer am Leiden quasi des Einzelnen. Und das soll ja quasi auch behandelt werden. Also das, je nachdem, es gibt ja verschiedene Psychotherapierichtungen, je nachdem aus welcher Tradition man da so kommt, also ob man eher psychoanalytisch oder beispielsweise verhaltenstherapeutisch guckt, hat man dann auch verschiedene Konzepte, wie man quasi jemanden dann behandeln würde, in Anführungszeichen. Aber die erste Orientierung ist, ob jemand tatsächlich an einem bestimmten emotionalen Zustand leidet. Also es könnte ja auch sein, dass jemand Workaholic ist, aber er leidet nicht darunter. Mhm. Dann wäre das überhaupt kein Problem, dann muss er auch nicht behandelt werden, um es jetzt mal so zu sagen. Das wäre sozusagen das eine. Spannend ist aber, und das ist tatsächlich auch das, worüber ich auch vortrage und was so ein bisschen mein Forschungsfeld ist, wie Psychotherapeuten selbst damit durchaus aber Vorstellungen von Normalität setzen. Also da fängt es ja dann an. Und klar ist, das Setting bedingt es ein bisschen, dass der Psychotherapeut jetzt nicht dazu aufrufen kann, bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse konkret zu verändern. Also man muss sich das Setting ja so vorstellen, da sitzen zwei Leute, die miteinander sprechen oder manchmal liegt eine Person. Das bedingt es so ein bisschen, dass es dann auch stark um die Person, die da in Behandlung ist, geht. Und dass es eben weniger darum geht zu sagen, okay, treten Sie in die Gewerkschaft ein oder wechseln Sie den Arbeitsplatz oder versuchen Sie irgendwie sich politisch zu engagieren. Das war aber nicht immer so. Also es gab Zeiten, da hat die Psychotherapie sich viel stärker gesellschaftskritisch verstanden und tatsächlich eher die Thesen vertreten, dass die Gesellschaft krank macht und man eigentlich nur gesund ist oder normal ist, wenn man an diesen Bedingungen erkrankt. Also da hat sich, könnte man sagen, von so einer Gesellschaftskritik eher zu einer Pragmatik hin entwickelt. Und Psychotherapeuten selbst tragen, und das wäre dann jetzt auch der Fokus nochmal hier in dem Fall, also ich berücksichtige da verschiedene Sachen, aber hier in dem Fall jetzt auch für Heteronormativität. Psychotherapeuten selbst bringen natürlich bestimmte Vorstellungen von Normalität mit und behandeln dementsprechend auch. Und bestimmte Themen werden dann eben auch als problematisch erachtet und andere nicht. Und da ist eben meine These, dass es durchaus quasi heteronormative Ansätze in der Psychotherapie gibt und dass die sich dementsprechend auch niederschlagen. Und dass man dann in einen Konflikt gerät, einen Deutungsmusterkonflikt zwischen Patient und Therapeut. Also dass die Erklärung des Patienten für seinen eigenen Zustand womöglich eine ganz andere ist als die der Therapeutin und dass die Idee, was quasi am Ende der Therapie stehen soll, aber stark durch die Psychotherapeutin oder den Therapeuten bestimmt wird und es darin sozusagen eine, das wäre jetzt ganz klassisch Foucault, eine Normalisierung stattfindet und das eben in verschiedener Hinsicht. Und wenn man jetzt auf Heteronormativität guckt, dann eben beispielsweise auch in dieser Hinsicht. Da meine ich jetzt auch gar nicht nur so Sachen, das ist ja sozusagen, denke ich, bekannt, also Psychoanalytiker konnte man ganz lange überhaupt nicht werden, wenn man schwul oder lesbisch war. Das hat sich mittlerweile geändert. Also es gibt sozusagen so relativ eindeutige heteronormative quasi Prinzipien, aber auch jenseits von diesen, oder wenn Geschlechtsidentitätsstörungen, um sie mal so zu nennen, behandelt werden, muss man ja auch erstmal quasi in der Lage sein, zu sagen, was ist eine normale Geschlechtsidentität. Und in dem Sinne sind die therapeutischen Konzepte da sehr, sehr oldschool, um es mal so zu formulieren. Aber auch jenseits davon gibt es Kleinigkeiten, also Ideen von einem normalen Leben. Und zum normalen Leben gehört dann beispielsweise auch, also in der Idee der Therapie, dass man jemanden liebt, dass man mit dem vielleicht auch Kinder will oder mit ihr, und dass man in dem Sinne so ein normales Leben führt, dass man auch nur eine Person liebt und nicht vielleicht mehrere, dass man sich treu ist. Also sozusagen diese ganzen Konzepte werden da durchaus dann durchdekliniert und das hat natürlich einen gewissen Effekt.
Den zweiten Teil dieses Interviews könnt ihr unter www.freie-radios.net nachhören. Am 2. November fand unter dem Motto Raus aus der Nische, Gesellschaft gestalten, ein netzpolitischer Kongress in Leipzig statt. Im Folgenden könnt ihr vom Referenten des Workshops Digitale Selbstverteidigung mehr zum Thema Datenschutz auf dem eigenen Rechner erfahren. Die Fragen stellte Radio Blau Leipzig.
Dann geht doch mal auf diesen Basisschutz ein. Was ist denn so das Minimum oder das, was sollte man einfach haben?
Das Minimum ist einfach, dass man ein aktuelles Betriebssystem verwendet. Wenn es geht, natürlich freie Software, Open Source. Wenn es einen aktuellen Browser sollte man verwenden, man sollte die Sicherheitsupdates einspielen. Wenn man den Windows verwendet, sollte man eine Firewall machen. Letzten Endes ist das der Basisschutz eigentlich, ja, aus meiner Sicht ein bisschen langweilig, weil es ist quasi das, was man in jedem guten Magazin, Computermagazin findet. Das geht dann auch weiter mit Browser-Plugins, NoScript. Plugins zum Beispiel oder Ghostory, was es da gibt, was man im Firefox-Browser installieren kann. Aber das ist quasi so das Minimum, was man eigentlich machen sollte und was man auch, wie gesagt, in jedem Computermagazin findet und was auch erstmal keine Komforteinbußen mit sich bringt.
Na, dann gehen wir auch gleich eine Stufe höher, also für die dann nicht nur die Basis, sondern für die, was eigentlich noch besser wäre, wenn es alle hätten. Was ist denn das dann?
Ich würde da fast mal ganz frech und mal zu dem extremen Szenario springen, um einfach die beiden Extreme mal dargelegt zu haben, damit man dann vielleicht besser das dazwischen erklären kann. Weil also die drei Maßnahmen, um sich zu schützen, hatte ich in dem Vortrag sechs Bausteine vorgestellt. Das sind drei technikorientierte Bausteine. Das sind freie Software, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Anonymisierungsdienste. Und drei eher verhaltenszentrierte Bausteine, das war die Frage, welche Dienste wähle ich aus, wie stelle ich sie ein und wie nutze ich sie, also Auswahl der Dienste, Einstellung und Nutzungsweise der Dienste. Wenn man sich jetzt wirklich, wenn man ein Whistleblower sein möchte, muss man wirklich ein Konzert aus diesen sechs Bausteinen fahren. Also man muss quasi in jedem einzelnen Punkt genau wissen, was man tut. Also man muss alle Daten verschlüsseln. Man würde mit Sicherheit möglichst überall freie Software einsetzen, also vollständig. Man geht nur, man würde so eine Seite wie WikiLeaks nur über Anonymisierungsdienste ansurfen, wenn man da etwas veröffentlicht. Es gibt sogar Fälle, wo also Leute berichten, wie zum Beispiel Jacob Applebaum, der jetzt hier in Berlin lebt, der hat nicht mal ein Mobiltelefon, geschweige denn ein Smartphone. Also das sind so der ganz radikale Ansatz. Und beim Dazwischen muss man sich halt sehr genau überlegen, was will man erreichen. Also es gibt ein paar Dinge, die man da auch machen kann, die ein bisschen Komfort einbußen, je nachdem, welche Ansprüche man haben, mit sich bringen. Da ist zum Beispiel sowas Auswahl der Dienste, dass man eben zu einem datenschutzfreundlicheren Mail-Anbieter wechselt, also nicht bei Google Mail bleibt, weil man da seine Daten ja quasi gleich der NSA preisgibt. Und dann eben einen Datenanbieter nimmt wie Posteo, JP Berlin oder MyCollab. Dann ist die Frage, das kann man sich überlegen, eine andere Suchmaschine zu verwenden, eben nicht Google, sondern etwas wie DuckDuckGo oder dergleichen. Da gibt es auch durch Listen im Internet, die datenschutzfreundlicher sind. Man sollte seine E-Mails verschlüsseln, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das geht aber eben mit kleinen Komfort- und Einbußen eben einher. Aber da kann man durchaus einiges erreichen. Und möglichst sollte man freie Software in wichtigen Bereichen verwenden, also bei sich ausschließlich auf jeden Fall bei Sicherheitssoftware, also Verschlüsselungssoftware, Anonymisierungssoftware. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn man das da nicht freie Software verwendet, aber möglichst eben eigentlich in allen Bereichen.
Mit diesem Beitrag endet die heutige Ausgabe von ZipFM. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Hartung. Bis zum nächsten Mal.